Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim Ludwigsburg. Heute ist Dienstag, 18 Uhr. Dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr ist das Klinikenradio für Sie live auf Sendung. Oftmals können Sie sich was wünschen, Lieder wünschen, Grüße ausrichten, aber oftmals machen auch wir uns eine Freude, und zwar eine Freude, indem wir uns Gäste einladen. Und so haben wir das heute auch getan. Ich darf ganz herzlich im Studio begrüßen Barbara Knieling. Herzlich willkommen, Frau Knieling.
Ja, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Bis 20 Uhr sind wir heute live auf Sendung und werden versuchen, Barbara Knieling das eine und das andere zu entlocken, aus ihrem Leben zu entlocken, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Das Oberthema ist Heilung oder das Buch zur Heilung. Ist es so?
Die heilende Wirkung von Büchern.
Entschuldigung, dieser Satz hat mir gefehlt.
Es ist ja auch etwas schwierig. Und also das Überthema wäre eigentlich Poesie und Bibliotherapie, aber das kann sich kaum jemand merken, und was sich dahinter verbirgt, kann man sich sowieso nicht vorstellen. Von daher die heilende Wirkung von Büchern, das ist ganz wunderbar.
Prima. Und bevor wir mit dem Gespräch beginnen, würde ich sagen, machen wir gleich mal einen Titel von ABBA, I Have a Dream. Ja, wir sind beim Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim Ludwigsburg heute mit Barbara Knieling, und unser Thema ist die heilende Wirkung des Buches. Liebe Frau Knieling, ich muss gestehen, dass ich bei meinen Vorbereitungen auf diese Sendung bzw. auf dieses Interview mit Ihnen ganz viel nicht verstanden habe. Das sage ich jetzt mal so offen. Umso mehr freue ich mich, Sie heute hier zu haben. Wenn man Ihre Homepage öffnet, kommt einem der Begriff Lidpeat entgegen. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, deswegen frage ich, was heißt dieser Begriff Lidpeat?
Lidpad, das ist einfach eine Abkürzung von Literaturpädagogik, so wie es ja auch die Sozialpädagogik gibt. Und da sagt man ja manchmal auch so despektierlich die Sozpads. Und so ist quasi die Abkürzung von der Literaturpädagogik Lidpad. Und ich selber bin Literaturpädagogin. Das heißt, ich arbeite mit Büchern, für Bücher. Also mir ist es auch immer ganz wichtig, Menschen Bücher lieb zu machen, damit die wissen, was da eigentlich drin enthalten ist, verborgen ist, was für Schätze, Geschichten und natürlich auch Wissen. Genau, und das alles verbindet sich quasi in der Literaturpädagogik.
Okay, wie sieht es denn bei Ihnen zu Hause aus? Die Wohnung voll mit Büchern?
Genau, jede Menge Bücher. Zurzeit bin ich gerade wieder dabei, mein Arbeitszimmer zu sortieren, weil es schon wieder überquillt.
Okay, ja, das kann man sich vorstellen, Bettina, wie bei uns Schallplatten oder CDs oder so in Unmengen zu Hause irgendwo sind, ist es natürlich bei einer Bibliothekarin, bleibt es nicht aus, dass sie sich mit Büchern beschäftigt. Ne? Ich empfinde Ihre Homepage sehr freundlich, farbenfroh und sehr ansprechend. Die Wörter sind unterlegt, zum Beispiel ist einmal zu sehen Lesen, und es ist unterlegt mit Wertschätzung. Dann kommt das Wort Literatur, ist unterlegt mit Freiheit, Kultur mit Bildung und so weiter und so weiter. Was bedeutet Ihnen das Wort?
Ganz, ganz viel bedeutet mir das Wort, weil man mit Worten ja auch unheimliche Macht ausüben kann, im Positiven wie im Negativen. Ich versuche, die Worte positiv zu nutzen, also weil es mir natürlich auch persönlich wichtig ist, in einem guten Zusammenleben mit meinen Mitmenschen zu sein. Aber wir alle kennen auch Situationen, wo Worte im Sinne eines Machtmissbrauchs verwendet werden oder auch Worte verletzend eingesetzt werden.
Ja, also es kann ja auch, ich denke mal, wie soll ich das ausdrücken, ein Wort kann ja auch eine Waffe sein.
Ganz genau.
Ja, wenn man zum Beispiel ganz klein anfängt bei Kindern. Kinder sind sehr ehrlich mit Worten, und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Kinder unbewusst Worte sprechen, die andere aber sehr stark verletzen.
Ja, wobei die Kinder natürlich die Worte nutzen, die sie häufig hören. Also man geht in der Sprachentwicklung davon aus, dass ein Kind, bevor es ein Wort sprechen kann, also es überhaupt auch in der Lage ist, das Wort zu artikulieren, ein Wort rund 40 Mal gehört haben muss, bevor es das überhaupt selber aktiv nutzt. Und dann nutzen Kinder natürlich die Worte, zu denen sie selber eine Beziehung haben, bei denen sich ihnen selber der Sinn erschließt. Und wenn Kinder Worte als Waffen benutzen, heißt es eigentlich, dass sie die Worte selber auch am eigenen Leib als Waffe erfahren haben und weitergeben. Und das ist natürlich irgendwie traurig.
Also das ist schon interessant, wenn ein Kind so 40 Mal das Wort gehört haben muss. Also das ist schon sehr beeindruckend. In der heutigen Zeit ist man sehr flapsig und man geht sehr unbedacht mit Worten um. Also sag ich mal, das negative Wort liegt schneller auf der Zunge als das positive Wort. Man hört heute selten, man hast du gut gemacht oder mag dich oder sonst irgendwas, was Positives, sondern man hört gerne, man hat es ja jetzt wieder gehört, dass zwei Politiker wieder mit dem Tod bedroht worden sind, zwei grünen Politiker, wo man denkt, man geht heute so leichtfertig mit dem Wort um, ja, also mehr, das Wort wird heute für mich sehr negativ gebraucht und ist sehr negativ belegt.
Ja, und ich würde noch ergänzen, ich bin gut schwäbisch aufgewachsen und sozialisiert, so nach dem Motto, nichts gesagt ist genug gelobt. Und das ist auch nicht richtig. Warum teilen wir tatsächlich nur die Dinge, die uns stören, mit und nicht die Dinge, die uns an den anderen erfreuen und was ein anderer gut macht? Weil Loben zieht nach oben. Also das motiviert und macht auch Lust, dann in Dialog zu gehen oder sich für andere Menschen einzusetzen. Vielleicht tatsächlich auch, wenn man was verändern soll, das eigene Handeln oder Denken zu hinterfragen. Aber wenn man nur kritisiert wird, führt es ja eigentlich dazu, dass man erstmal auf Abwehr geht, weil man es ja tatsächlich auch als verletzend empfindet, die Kritik. Und wir Menschen wollen natürlich zunächst auch uns selbst schützen. Und deshalb ist es dann so ein gegenteiliger Effekt von dem, was man eigentlich erreichen möchte.
Ja, wir sind beim Gesundfunk des Klinikenradios Bietigheim Ludwigsburg heute mit Barbara Knieling. Barbara Knieling, Sie kommen von Ihrer Vita her aus der Buchhandlung, sage ich mal so flapsig. Sie haben Buchhändlerin gelernt.
Genau, ich bin Buchhändlerin.
Wie kamen Sie zu dem Beruf? Ist er jetzt für ein junges Mädchen auch nicht so gleich erstrebenswert? Ist es von zu Hause aus, dass Sie da vorbelastet sind? Oder selbst in der früheren Zeit, also bei mir war es dann auch doch, dass ich mehr auf die Straße bin, ein bisschen rebelliert habe und ein bisschen gesungen. Das ist bis heute geblieben, Bettina, gell? Da war das Buch jetzt nicht so im Vordergrund. Wie ist es bei Ihnen? Wie sind Sie zum Buch gekommen?
Also es gibt so verschiedene Strömungen, aber es liegt natürlich in meiner Biografie begründet, wobei ich jetzt so von meinem Elternhaus, also meinen Eltern und meinen Geschwistern, nicht so vorbelastet bin. Da gab es nicht diesen riesengroßen Bücherschrank, wie wir den jetzt heute bei uns in der Familie haben. Da gab es schon ein paar so moderne Bücher der 70er Jahre, Simmel, Konzalik und was man da eben so gelesen hat. Das hat mein Vater alles gelesen. Und wenn wir dem zu Weihnachten ein Buch geschenkt hat, dann hatte der das also wirklich allerspätestens an Silvester schon ausgelesen. Das war kein Thema, aber ich bin jetzt nicht in einem klassischen Bildungsbürgerhaushalt aufgewachsen. Meine Oma hat mir ganz viel vorgelesen, Märchen und auch biblische Geschichten. Und meine Oma hatte schon auch immer befürchtet, ich würde ein Gassenmädchen werden, weil ich nämlich auch sehr gerne rausgegangen bin. Ich meine, wenn man Mitte der 60er Jahre auf die Welt gekommen ist, da gab es nicht so viel Entertainment und wenn halt die anderen Kinder in der Nachbarschaft draußen waren, dann bin ich auch mit rausgegangen. Aber meiner Oma war das immer ein bisschen ein Dorn im Auge und ich habe tatsächlich von der Nachbarin meine erste Pippi Langstrumpf geschenkt bekommen und das fand meine Oma auch nicht so gut. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auch nicht gleich Buchhändlerin gelernt. Ich hatte zuerst noch einen anderen Beruf gelernt und bin dann aber in Buchhandel gegangen. Und irgendwann war es dann so, da hat es mich geärgert, dass ich immer nur sagen kann, ich arbeite in einer Buchhandlung und bin keine Buchhändlerin. Und habe dann noch die Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Und ja, das ist meine Berufung, die Bücher.
Und wie kann man sich so eine Ausbildung zur Buchhändlerin vorstellen? Also was lernt man da?
Als ich damals die Ausbildung gemacht habe, hieß es, es wäre die akademischste Ausbildung unter den nicht akademischen Berufen, weil ich habe die Ausbildung noch in der Zeit gemacht. Da gab es natürlich noch kein Internet. Das heißt, was ich nicht in meinem Kopf wusste und auch meine Kollegen nicht wussten, das war nicht vorhanden. Also wir hatten tatsächlich Wissenschaftskunde, damit man theoretisch, wenn ein Kunde in die Buchhandlung kommt und einem was an den Kopf wirft, dass man sofort das einordnen kann, in welchem Bereich ist das. Und dann mussten wir natürlich wirklich bibliografieren, lernen, recherchieren. Also ich habe noch wirklich klassisches Recherchieren gelernt. Und dann gehört natürlich Buchhandel, klar, auch das Kaufmännische dazu. Mhm. Das ist in Teilen auch eine kaufmännische Ausbildung, was sich heute auch immer noch daran zeigt, dass man ja leider nur nach Einzelhandelstarif bezahlt wird. Also dafür, was man eigentlich gelernt hat, nicht so besonders gut bezahlt ist. Aber das ist ein Beruf für Enthusiasten.
Wenn man in einer Buchhandlung dann arbeitet, letztendlich, das ist nicht das richtige Wort, arbeitet, sondern sich verwirklicht in einer Buchhandlung oder was, es muss doch wie eine Spielwiese dann sein für einen, der Bücher liebt.
Genau, das ist es in der Mehrzahl der Fälle auch. Aber jeder, der nicht in der Buchhandlung arbeitet, hat natürlich immer die Vorstellung, boah, und dann hast du ganz viel Zeit zu lesen. Ja, aber die habe ich ja nicht während meiner Arbeitszeit, sondern ich sehe die vielen, vielen Bücher, die ich alle lesen möchte und muss die dann letztlich auch in der Freizeit lesen, was dann manchmal auch zur Belastung werden kann, weil man dann, je mehr man liest, natürlich auch sieht, all die vielen tollen Bücher, die man nie lesen wird, weil man gar keine Zeit dazu hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz schön, weil man sich natürlich einen großen Überblick verschaffen kann, was gibt's überhaupt. Man hat die Möglichkeit, in viele Bücher reinzulesen und man lernt in der Buchhandel einfach auch wirklich viele interessante Menschen kennen, mit denen man dann auch ins Gespräch kommen kann über Bücher. Und ja, wenn man dann jemand hat, der oder die einen ähnlichen Geschmack hat, dann geht es manchmal wie so Ping-Pong hin und her und das ist einfach schön.
Aber es kommen doch sicherlich auch welche und sagen, gib mir jetzt einfach mal ein Buch, ich muss ein Geschenk machen.
Genau, und da habe ich immer den Ansporn, ein bisschen was rauszukitzeln über den zu Beschenkenden, weil dann denke ich, wenn jetzt die Person nicht viel Ideen hat, dann ist es doch umso wichtiger, dass das Buch nicht irgendein Buch ist, 0815, sondern dass es wirklich ein mit Bedacht ausgewähltes Buch ist. Und wenn ich dann, ab und zu kriegt man ja auch so eine Rückkopplung dann und sagt, oh, da haben sie mich aber toll beraten. Und wenn ich sowas dann höre, dann nehme ich das auch als Bestätigung, dass ich es gut gemacht habe.
Ja, können Sie Menschen einschätzen und sagen, also Sie sagten ja, Sie freuen sich dann, wenn Sie die Bestätigung haben, richtig gelegen zu sein mit der Auswahl des Buches. Können Sie jetzt zum Beispiel sagen, ach, zum Beispiel mich jetzt, der würde ich das Buch jetzt empfehlen, das soll sie lesen. Oder meine Kollegin Bettina oder Frau Clarence sagen, das sind die Typen für das Buch. Kann man sowas machen?
Jein. Also man braucht natürlich schon ein paar Infos, dass man so eine Ahnung hat oder zumindest eine grobe Vorstellung, womit beschäftigen sich die Menschen, die Personen. Und natürlich fällt es mir leichter, wenn es da eine Resonanz bei mir gibt, wenn das auch Themen sind, zu denen ich selber auch einen Zugang habe. Dann kann ich viel leichter empfehlen, als wenn das jetzt Themen sind, die mich einfach partout nicht so interessieren, dann nutze ich meine Professionalität, um was zu vermitteln. Und das geht natürlich auch, aber da schwingt dann vielleicht nicht ganz so viel Herzblut mit, als wenn es wirklich ein Thema ist, zu dem ich selber auch einen Zugang habe.
Was halten Sie von diesen Ein-Thema-Liebesromanen?
Also da muss ich ganz klar sagen, wenn das Menschen lesen und sie sich dabei entspannen können und merken, sie tun sich selber was Gutes damit, dann ist das doch wunderbar. Weil dann heißt es, die Menschen wissen, was ihnen gut tut in dem Moment und sie sorgen gut für sich. Und was Besseres kann einem doch eigentlich nicht passieren. Warum soll so ein Groschenroman schlechter sein, wie irgendwelche Serien, die andere Menschen anschauen und sich reinziehen? Und da würde ich sogar noch sagen, das Lesen setzt ja auch viel mehr eigene Kreativität frei, weil ich muss mir ja eigene Bilder im Kopf machen und ich kann selber steuern, wie weit lasse ich mich in die Geschichte ein. Ich bin viel mehr Herr oder Frau meines Tuns, als wenn ich mir ausschließlich Filme anschaue oder Serien anschaue. Und ich habe überhaupt nichts gegen Filme oder Serien, mache ich auch gerne. Aber trotzdem, gerade weil der Groschenroman manchmal so ein bisschen schief angeguckt wird, denke ich, jedem das Seine. Es muss sich nicht jeder gleich anziehen und deshalb muss auch nicht jeder dasselbe lesen.
Aber ist es nicht auch gefährlich, weil gerade in diesen Groschenromanen wird ja eigentlich in der Regel von einer heilen Welt berichtet und in der Regel ist es früher ja von den Frauen gelesen worden, die waren noch nicht so emanzipiert, wie heute die Frauen sind. Die waren zu Hause mit ihren Kindern, waren total unglücklich, die Männer waren in der Welt draußen. Diese Frauen haben diese Romane verschlungen und waren letztendlich, dieses ist eine Frage, quasi mit einem Fragezeichen, unglücklich in ihrer Welt dann.
Also das ist ja auch das Thema von der Madame Bovary, Gustave Flaubert. Also kann ich mich durch die Literatur in eine andere Welt hineinträumen? Ich würde tatsächlich wiederholen, was ich vorher gesagt habe, solange die Menschen ihnen bewusst ist, dass sie sich in eine andere Welt hineinträumen, ist das völlig in Ordnung. Schwierig wird es natürlich dann, wenn man Realität und Wirklichkeit nicht mehr unterscheiden kann, wobei ich da die Gefahr beim Lesen als deutlich geringer erachte, wie wenn jetzt jemand zum Beispiel ein exzessiver Gamer ist und in so eine Computerspielwelt eintaucht. Da sind die Gefahren viel, viel größer als beim Lesen.
Ja, wir sind beim Gesundfunk des Linienradios Bietigheim-Ludwigsburg heute mit Barbara Knieling, die heilende Wirkung des Buches. Wir umkreisen so eigentlich ihr Tätigkeitsfeld. Wie kann man es eigentlich beschreiben, genau ihr Tätigkeitsfeld? Mir ist es ein bisschen schwer gefallen, da die Quintessenz rauszuziehen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es geht nicht nur Ihnen so. Also ich sagte ja vorher schon, ich habe eine Ausbildung als Buchhändlerin gemacht und habe auch viele Jahre im Buchhandel gearbeitet. Beginne jetzt auch wieder im Buchhandel regelmäßig zu arbeiten. Aber das war mir tatsächlich irgendwann nicht genug, die Bücher nur zu verkaufen, weil ich gemerkt habe, in Büchern steckt mehr. Ich will auch dieses Mehr vermitteln und nicht nur, dass die Kasse stimmt quasi. Und deshalb habe ich schon in den 1990er Jahren eine Weiterbildung gemacht als Referentin in der Erwachsenenbildung und habe viele Jahre tatsächlich im Bereich der Literaturvermittlung gearbeitet. Also hauptsächlich mit Menschen, Lehrenden, Erziehenden oder auch Ehrenamtlichen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, denen vorlesen oder auch lesen üben, Literatur vermitteln in Kitas, Schule, Bibliothek, ganz unterschiedliche Orten, um deren eigene Leselust wieder zu aktivieren. Um dann, wenn sie mit den Kindern und Jugendlichen zusammen sind, die natürlich auch ganz anders begleiten und motivieren können zum eigenen Lesen und natürlich auch das Leselernen positiv unterstützen zu können.
Sie hatten das angesprochen, also das Vorlesen. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Paten, Vorlesepaten. wird da dem Hörenden, dem das vorgelesen wird, nicht das entzogen, das selber zu lesen, das Wort zu erforschen, die Buchstaben zu erforschen? Ich kann mir vorstellen, dass ein Vorlesen, weil diese Vorlesepaten sind ja oftmals Rentner, das soll ja jetzt nicht negativ belegt werden, aber die sind vielleicht in einer anderen Welt, von denen sie jetzt vorlesen, zu denen sie jetzt vorlesen. Sie kommen aus den Märchen, sag ich mal, Hänsel und Gretel und so, das ist ja heute alles verpönt, um Gottes Willen, die böse Großmutter und was weiß ich alles, ja, so, oder der böse Wolf und die gute Großmutter, das darf man ja heute schon gar nicht mehr tun. Sind da Gefahren?
Also man kann Märchen schon vorlesen, man muss einfach wissen, was man tut und muss dann auch die Überzeugung haben, dass die Märchen wirken können und wie sie wirken. Ich gehe jetzt nochmal zurück, weil Sie fragten ja auch, wie das ist, ob der Vorlesende dann dem Leser das Wort quasi entzieht. In bestimmten Lebensphasen ist Vorlesen die einzige Form, wie man überhaupt Geschichten rezipieren und wahrnehmen kann. Und wenn Kinder zum Beispiel Schwierigkeiten haben mit dem Lesen, weiß man, dass wenn man denen regelmäßig vorliest und anschließend Gespräche über das Gelesene initiiert, dass sie darüber tatsächlich auch ihre eigene Lesekompetenz verbessern, dass sie auch das sinnentnehmende Lesen verbessern, weil dieser Akt, der ansonsten simultan stattfinden müsste, zwischen Lesen und Verstehen getrennt ist. Sie dürfen sich auf das Zuhören einlassen, können sich entspannen dabei, eine Geschichte genießen, auch das Atmosphärische, was ja dadurch vermittelt wird. Und anschließend können sie natürlich auch in der Resonanz zu dem, was sie gehört haben, in ein Gespräch kommen von eigenen Erfahrungen, berichten, Fragen stellen, und das hat dann auch schon fast wieder was Bibliotherapeutisches, auch wenn man das natürlich bei Kindern in keinster Weise so nennen würde, aber die Fragen, die bei den Kindern oder bei den Jugendlichen kommen, das hat ja meistens, wenn es jetzt keine reinen Sinnfragen sind, immer auch was mit dem eigenen Erleben und der eigenen Wahrnehmung zu tun. Und da spüren die Kinder oder die Jugendlichen, auch die Erwachsenen, wenn denen vorgelesen wird, eine entsprechende Resonanz. Und da wird dann nachgefragt. Und es ist doch eigentlich wunderbar, wenn durch so ein Akt des Vorlesens sowas initiiert wird und man darüber auch in ein Gespräch kommt über Themen, worüber man sich ansonsten vielleicht gar nicht unterhalten würde in der Alltagskommunikation.
Macht es da Sinn oder sollte es eine Notwendigkeit sein, dass diese Vorlesepaten dann vorher geschult sind?
Das wäre natürlich auf jeden Fall wünschenswert, denn es gibt tatsächlich, wie Sie es ja vorher sagten, auch unterschiedliche Arten, wie Kinderbücher heute geschrieben werden, wie sie aufgebaut werden. Und wenn man dann tatsächlich nur von den Erfahrungen der eigenen Kinder oder Enkelkinder ausgeht, was vielleicht schon etliche Jahre zurückliegt, dann könnte das gegebenenfalls tatsächlich sein, dass es am Geschmack und auch den Bedürfnissen der Kinder vorbeigeht. Ich sage immer bei meinen Fortbildungen, Kinder des 21. Jahrhunderts verdienen es, mit Literatur des 21. Jahrhunderts ans Lesen herangeführt zu werden. Und wenn dann die Begeisterung geweckt wurde, dann kann ich natürlich auch mit den Klassikern kommen. Aber ich fange eben mit der Erfahrungswelt und der Sprach- und Bildwelt an, die die Kinder heute auch von den anderen Medien kennen und ihnen vertraut ist.
Ja, aber da sind ja bestimmt auch Welten dazwischen. Also die Welt, sage ich mal, vom Fernsehen, das ihnen vorgespielt wird, und dann die Welt von dem Vorlesen, weil, also das, was ich an Vorlesepaten kenne, sind halt so diese gutmütigen Omis und Opis, die mit einer behutsamen, leisen Stimme die Geschichte versuchen zu vermitteln. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bis 2, 3, 4 Jahren dann noch angenommen wird und dann auf einmal der Bruch kommt, wo es sagt, was erzählt denn der mir da vorne?
Also es ist tatsächlich so, dass bei den Fortbildungen es mir immer ein großes Anliegen ist, den Teilnehmenden dann wirklich auch Literatur anzubieten, dass sie die einfach anschauen können, auch mal reinlesen können. Ich sage dann auch immer was dazu, um sie hinzuführen, auch die Hemmungen abzubauen, mal ein ganz modern gestaltetes Bilderbuch in die Hand zu nehmen, was vielleicht auf den ersten Blick nicht so schön aussieht oder auch ein Thema hat mit Monster, wo ja viele dann doch auch Schwierigkeiten haben. Aber da gibt es so wunderbare Bilderbücher, zum Beispiel Der Tag, an dem Louis gefressen wurde. Das ist so ein grandioses Bilderbuch, da steckt auch so viel Lebensweisheit und Tiefe drin. Und dann ist doch nicht schlimm, wenn dann so vier Ungeheuer kommen und darüber spreche ich die Kinder an, holt sie ab und kann ihnen gleichzeitig auch ganz viel fürs Leben mitgeben und ich lese ihnen vor.
Und wie kommen Sie an die Bücher? Also woher wissen Sie, sind Sie bei der Frankfurter Buchmesse an jedem Stand, lesen jedes Buch? Wie kommen Sie an diese Bücher, an diese Literatur?
Also zum einen ist natürlich die Erfahrung, wenn man lange in der Buchbranche ist, dann kennt man viel, aber es ist natürlich auch immer die Herausforderung, am Ball dran zu bleiben, also tatsächlich in Frankfurt oder in Leipzig bei den Messen, also auch mal zu den Ständen zu gehen, die man vielleicht nicht so kennt. Also auch da mal links und rechts zu schauen. Und ansonsten, die Buchbranche hat ja quasi auch so ein Saisongeschäft. Das heißt, es gibt da zweimal im Jahr Kataloge von den Verlagen, in denen sie ihre Neuerscheinungen vorstellen. Und die studiere ich quasi und schaue dann, welche Trends gibt es, was sind auch so neue Themen im Buchbereich und versuche mir darüber einen Überblick zu verschaffen. Und gerade für meine Fortbildungstätigkeit, da kann ich dann bei den Verlagen zum Teil auch fragen, ob ich das eine oder andere Buch zur Ansicht kriege. Genau, also ich gebe ganz viel Geld für Bücher aus, aber ich muss glücklicherweise nicht alle kaufen.
Ja, Barbara Knilling ist heute unser Gast. Wir sprechen über das Wort, wir sprechen über Bücher, über ihr Leben, Frau Knilling. Es ist unheimlich interessant, aber wir sprechen so viel. Jetzt haben Sie uns auch ein Buch mitgebracht. Wir haben vorher ganz viel über das Wort gesprochen. Und Sie sagten mir vorher, Sie haben ein wunderbares Gedicht über das Wort. Das würde ich Sie bitten, uns vorzutragen.
Ja, das kann ich gerne machen. Bei meinen Fortbildungen ist es oft so, dass ich am Anfang entweder eine kleine Geschichte vorlese oder ein Gedicht oder wenn es für die Teilnehmenden dann ein Handout gibt und am Ende noch Platz ist, ich ein schönes Zitat hinschreibe oder auch ein Gedicht. Und das Gedicht, das ich mitgebracht habe von Franz Wittkamp, das habe ich schon ganz oft vorgelesen oder auch hinten an die Handouts angehängt. Und es ist fast sowas wie ein Credo auch für mich, weil ich mich in dem Text selber auch wiederfinde. Und dann lese ich den jetzt einfach mal vor. Genau. Nichts als Worte. Nichts als Worte. Hör dir das an, was ich mit Worten machen kann. Worte machen zum Beispiel Gedichte. Worte erzählen eine Geschichte. Worte kann ich lesen und sprechen. Worte sind da, um Schweigen zu brechen. Worte können klagen und fragen, lügen oder die Wahrheit sagen. Worte sind groß und Worte sind klein. Worte können verletzend sein, machen dich traurig, lassen dich lachen. Worte können dich glücklich machen. Worte für alles, sogar für Zahlen. Worte kann ich schreiben und malen. Worte aus Buchstabennudeln essen. Worte behalten oder vergessen.
Sehr schönes Gedicht.
Ja, ich mag das sehr, weil ich finde, da steckt so viel drin. Also das Ende, Worte aus Buchstabennudeln essen, da ist natürlich auch der Humor ja drin. Und gleichzeitig ist aber auch so die Seelennahrung, die in den Worten drin steckt. Und ja, die ganze Fülle, die Geschichten, die wir aus Worten spinnen können, die Gedichte, bei denen der Autor, der Schreibende was von sich selber mitteilt und es ja ganz viel Zwischenraum gibt, weil im Gedicht ja oft was nur bruchstückhaft ausgedrückt wird und in dem Zwischenraum bei demjenigen, der es liest, eine ganz andere Resonanz entstehen kann. Und das finde ich einfach sehr schön. Das ist das, was ich in meiner Form der Literaturvermittlung auch weitergeben möchte. Das, was in den Büchern steckt, zu erkennen und zu heben und das dann ja in den Formen, wo ich eben vermittle, dann im Buchladen oder bei den Fortbildungen oder auch in der Schule, in der Geschichtenwerkstatt, die ich mache, da den Teilnehmenden oder den Menschen, die mir gegenüber sind, was mitgeben, immer in der Hoffnung, dass sie auf irgendeine Art und Weise von dem Wort, von dem Text angesprochen werden.
Wenn ich jetzt ein Buch geschenkt bekomme und ich lese das Buch, dann mache ich mir ja meine Gedanken, mache ich mir meine Welt. Meine Figuren sind groß, klein, dick, dünn, alt, jung. Irgendwann ist das Buch zu einem Erfolg geworden und wird verfilmt. Und ich bin so furchtbar enttäuscht über den Film, weil in meinem Buch waren die Figuren ganz anders. Die Welt sah ganz anders aus. Was passiert da?
Also das kenne ich auch und manchmal bin ich ganz froh, wenn ich das Buch schon vor langer, langer Zeit gelesen habe, so dass ich nur noch den Grundtenor des Buches weiß und die Figuren gar nicht mehr so ganz bildlich vor Augen habe, weil wir müssen uns immer überlegen, wir machen uns unsere Figuren, unser Rotkäppchen sieht eben, also mein Rotkäppchen sieht schon anders aus wie ihr Rotkäppchen und so ist es eben in den Figuren eines Buches auch. Und ich sag immer, den Film, den ich sehe, das ist das Bild, das sich der Regisseur gemacht hat und was in der Umsetzung mit den Darstellern entstanden ist. Es ist sein Bild und es ist nicht mein Bild. Und dann kann ich eben in die Resonanz gehen von dem Film und kann sagen, ach ja, das fand ich jetzt ganz interessant, wie das umgesetzt wurde. Das hat mir gefallen oder das hat mir nicht gefallen. Und ich merke, es geht mir dann darum gar nicht mehr ums Buch, sondern ich bewerte den Film und nicht das Buch. Und ich glaube, das muss man tatsächlich machen, weil aus dem Buch entsteht dann was Neues. Und das ist ja irgendwie auch so eine Kreativität, die das Wort quasi auslöst, dass der Impuls entsteht, eben bei Menschen, die Filme machen, zu denken, boah, die Geschichte, die hat so ein Potenzial, die gestalte ich als Film. Und dann ist quasi aus dem Buch eine neue Kreativität, eine Handlung entstanden. Und dann ist eben das Produkt auch wirklich was Neues. Und die Vorlage, die Grundidee war das Buch. Aber der Film ist was Eigenständiges.
Also es geht mir ja nicht nur so beim bei einem Inhalt von dem Buch in der Umsetzung zum Film, sondern man merkt es ja auch an diesen diversen Literatursendungen, Reich Ranitzky mit Heidenreich im Gespräch oder so, die haben sich ja, oder der, wie hieß der andere noch, der Gegenspieler vom Reich Ranitzky, fällt mir gerade der Name nicht ein, die haben sich ja wegen einem Buch richtig bekriegt, also nicht wegen dem Buch, sondern wegen dem Inhalt des Buches. Der eine fand es ja sehr hochintellektuell, der andere hat es ja mit ganz wüsten Worten beschimpft und niedergemacht und hat dann die Person im Gegenüber ja dann gleich mit auch noch niedergemacht, wie er so ein Buch gut finden kann. Wie tolerant sind Leser?
Also ich wünsche mir tolerante Leser und Leserinnen, aber dieses über Bücher oder Literatur trefflich streiten kann ich ja vor allem dann, wenn ein Buch mehrere Deutungsebenen zulässt. Und es spricht ja absolut für das Buch, wenn dann jeder Leser oder jede Leserin mit ihrer Biografie auch immer ein bisschen was anderes reinliest. Und von daher finde ich, ist so ein treffliches Streitgespräch über ein Buch immer ein Zeichen für die Qualität des Buches. Denn über ein Buch, über das ich nicht streiten kann, wo alle einer Meinung sind, das ist zwar vielleicht eine nette, schnelle Unterhaltung, die aber viel schneller wieder verpufft auch und gar nicht so diesen Nachhall mit sich bringt, wie jetzt ein Buch, über das ich streite, und dieses über Literatur sprechen und in Austausch gehen, das ist ja das, was Menschen dann auch machen, wenn sie sich in Lesekreise zum Beispiel treffen und dann wirklich zuvor jeder das Buch eben gelesen hat und man sich dann trifft und austauscht. Und ich selber gehe schon seit fast 20 Jahren in einen Lesekreis, und es ist tatsächlich so, die Bücher, über die wir am kontroversesten geredet haben, das sind die Bücher, die am besten in Erinnerung bleiben, weil die eben uns Lesende auch auf verschiedenen Ebenen angesprochen haben. Und manchmal finde ich es dann auch wirklich erstaunlich, wenn ich denke, wir haben alle dasselbe Buch gelesen, und was jede und jeder so zwischen die Zeilen oft reinliest und rein interpretiert. Und alles ist erlaubt und alles ist richtig, und das finde ich ist eigentlich ganz grandios. Und wenn man das dann wirklich stehen lassen kann und sich eben nicht niedermachen muss, wie es oft dann in diesen Fernsehformaten vorgemacht wurde, dann spricht das von einer großen Toleranz.
Ist ein Leser oder ist gerade in so einem Lesekreis, ist man da auch bereit, dann seine Meinung zu revidieren für das Buch? Also zum Beispiel, ich fand das Buch jetzt furchtbar schlecht, weil ich es vielleicht auch gar nicht verstanden habe. Ja, es kommt ja oftmals vor, ich lese ein Buch und verstehe den Sinn gar nicht. Ich kann die Worte, die in dem Buch da drin geschrieben sind, nicht umsetzend. Das kommt bei mir nicht an. Ich gehe in so einen Literaturkreis und da wird diskutiert über das Buch und ich bekomme auf einmal einen ganz anderen Zugang zu dem Buch. Lese es vielleicht nochmal und lese es dann anders.
Also auf jeden Fall kann ich in allen Punkten zustimmen, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich auch Bücher kenne, die wir im Literaturkreis gelesen haben, zu denen ich keinen Zugang hatte und sie dann auch zur Seite gelegt habe. Und wenn wir dann im Literaturkreis drüber gesprochen haben, ich manchmal nach dem Gespräch das Buch doch noch zu Ende gelesen habe, weil ich dann manches verstanden habe, was ich davor einfach nicht wahrgenommen habe, warum auch immer. Das ist ja manchmal auch abhängig davon, in was für einer Lebenssituation man momentan ist, womit man sich beschäftigt. Und es ist auch so, nicht jedes Buch spricht jeden Lesenden gleichermaßen an, und das ist in Ordnung. Also es gibt ja tatsächlich so viele Bücher, dass man nie die Möglichkeit hat, alle zu lesen. Und ich finde tatsächlich, wenn mich ein Buch nach so 50 bis 100 Seiten nicht gepackt hat, warum soll ich es dann lesen? Es gibt so viele andere Bücher, dann lege ich es weg. Manchmal lese ich es dann aus Pflichtbewusstsein doch noch, aber oft lege ich es dann auch zur Seite, und das ist auch das, was ich zum Beispiel zu Kindern sage, gib dem Buch eine Chance, aber wenn es dir nach 30 Seiten immer noch nicht gefällt, weil das ist bei einem Kinderbuch wirklich so, also 30 Seiten, und wenn es dann die Kinder nicht gepackt hat, dann dürfen sie es weglegen, weil wir wollen doch motivationale Erfahrungen haben. Und manchmal ist es dann auch so bei einem Kind zum Beispiel, wenn man dann wieder ein Stück vorlesen würde, dann wird es auch wieder reinkommen, weil dann diese Hürde genommen ist. Und um auf den Literaturkreis zurückzukommen oder auf die Lesekreise, da hilft dann manchmal tatsächlich das Gespräch.
Ja, also ich merke das selber auch an Büchern, die ich schon gelesen habe. Und das beste Beispiel ist immer wieder Umberto Eco. Brutal schwer für mich zu lesen, weil er ja in verschiedenen Zeiten gleichzeitig lebt und schreibt. Und ich habe es mir dann immer wieder gekauft und habe immer wieder versucht, das zu lesen und habe gedacht, nein, fertig. Aber es hat mich immer wieder gereizt. Und vielleicht, sage ich mal, nach 200 Seiten bin ich reingekommen und habe wieder von vorne angefangen zu lesen, weil ich dann erst bereit war oder den Weg gefunden habe, um diese verschiedenen Schichten zu lesen. Weil man regt sich furchtbar darüber auf, dass ich ein Buch erstmals die Inhaltsangabe lese, dann die letzten Seiten vom Schluss, und bei Filmen auch immer. Ich muss immer erst die Geschichte lesen, um mich dann auf das einzulassen. Ich kann nicht unbedarft da dran reingehen. Was für eine Hemmschwelle habe ich da oder was funktioniert da bei mir nicht?
Gar nichts. Also ich denke, das ist schon ein Sicherheitsbedürfnis und auch ein Kontrollbedürfnis. Ich kenne das von mir auch. Also wenn ich gar nicht weiß, was mich erwartet, merke ich, da habe ich nur bedingt Lust, mich drauf einzustellen, weil ich ja ein bisschen wissen möchte, auf was stelle ich mich ein. Das ist wie im Kino zum Beispiel, da gibt es ja immer die Sneak Preview, da weiß man überhaupt nicht, was einen erwartet. Da habe ich überhaupt keine Lust dazu. Ich freue mich, wenn ich weiß, heute Abend gucke ich eine Komödie an oder eine Literaturverfilmung, Deutschstunde jetzt zum Beispiel von Siegfried Lenz. Da freue ich mich doch drauf. Und es ist dann wie beim kleinen Prinzen auch die Vorfreude, wenn ich das weiß. Und wenn ich das überhaupt nicht weiß, kann ich mich ja gar nicht drauf einlassen, was kommt da nach der Vorschau dann? Erwartet mich ein Animationsfilm oder ein Actionfilm oder keine Ahnung was, eine Romanze? Also das finde ich ist ganz, ganz normal aus dem heraus, dass wir Menschen ja Sicherheit in dem suchen, womit wir uns beschäftigen. Und zum Beispiel das Ende zu lesen, das mache ich auch immer sehr gerne. Ich persönlich mache das, weil ich dann das Buch selber viel langsamer lesen kann, weil ich ja weiß, wie das Ende ist und ich gier da nicht so auf das Ende, um die Auflösung zu haben, sondern ich kann mich viel entspannter auf die Entwicklung einlassen, wenn ich das Ende weiß.
Ja, bei mir ist es immer so am Anfang, es kommen ja verschiedene Schichten, also es muss ja irgendwo ein Strang zusammenführen. Dann wird vom Herrn Meier, von der Frau Müller und von der Frau Schmidt erzählt und irgendwann kommen ja die Geschichten zusammen. Ne? Und das ist bei mir halt so, am Schluss weiß ich dann, die kommen, also so wie Sie auch sagen, ich gehe nicht nach dem Schluss, ich weiß, die kommen zusammen und von daher ist es für mich leichter, eigentlich da einzusteigen. Ja. Ne? Aber warum ist es bei manchen Schriftstellern wie beim Umberto Eco so, dass es in so verschiedenen Schichten geschrieben werden muss? Was ist der Sinn dahinter? Oder kann man das so analysieren oder sagen, warum das so ist?
Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, was ist der Sinn dahinter? Es ist einfach die Komplexität des Lebens und das Leben ist nicht eindimensional, sondern das Leben ist komplex und wenn man das ausdrücken will, kriegt ein Buch eben auch ganz verschiedene Ebenen. Und gerade wenn man dann auch davon ausgeht, dass nichts ohne Wirkung bleibt und auch Erfahrungen, die unsere Eltern oder Großeltern hatten, dass die auch auf unser Leben heute natürlich einen Einfluss haben, auf unsere Art und Weise, wie wir auf Menschen zugehen oder auf Dinge reagieren, eben ob man eher ein größeres Sicherheitsbedürfnis hat oder ob man ganz offen ist, dann drückt sich das natürlich auch in der Literatur aus und das macht ein Buch nicht immer einfacher, aber auf jeden Fall spannender und komplexer.
Auf jeden Fall. Der Gesundfunk beim Klinikradio Ludwigsburg-Bietigheim heute mit Barbara Knilling. So viel haben wir schon gehört über das Buch, über das Wort oder sagen wir einfach jedoch über das Wort, weil das Wort steht im Buch und ist Bestandteil davon. Die neuen Medien, die modernen Medien, so neu sind sie ja noch gar nicht, sagen wir mal, die modernen Medien, die jetzt benutzt werden, Internet und so, auch da wird ja mit dem Wort hantiert, sage ich jetzt mal so.
Genau.
Ja.
Und in Computerspielen werden Geschichten erzählt, so. In Bildern dann eben und die Menschen, die dann in die Spielewelt eintauchen, die werden zur handelnden Figur. Es passiert was Ähnliches wie beim Lesen, nur sie nutzen natürlich andere Mechanismen. Sie machen sich diese Bilder nicht selber beim Lesen, sondern sie sind Teil eines vorgegebenen Systems im Spiel eben. Und es ist, der Spielende hat natürlich auch nur die Möglichkeit, die im Spiel angelegt ist. Klar, das habe ich im Buch auch, nur das, was da steht. Aber dadurch, dass ich mir ja beim Lesen dann eigene Bilder machen kann, habe ich ja die Möglichkeiten, das unterschiedlich auszugestalten. Und um das jetzt nicht nur auf die Spielewelt abzuziehen, Sie sagten das ja schon, Internet, WhatsApp oder sonst wie, es geht immer darum, also Schriftliches zu lesen, zu rezipieren, in WhatsApp Geschichten erzählen, sich selber darzustellen, auch auf Facebook oder Instagram. Es geht immer darum, quasi eigenes Erleben mitzuteilen oder das, was andere erleben, in Resonanz zum eigenen Erleben zu bringen. Und ich glaube, dahinter steckt immer die Frage oder der Wunsch, sich selber besser verstehen zu können. Und natürlich auch Unterhaltung jetzt, klar, gehört auch dazu. Mhm.
Früher hatten wir ja einen Koffer gehabt am Flughafen, der war furchtbar schwer und da waren mindestens 5 Bücher drinnen. 2 Wochen Urlaub hat man das mindestens gebraucht, wenn das Hotel keine Bücherei hatte. Heute geht man mit dem iBook unterwegs in den Zug, überall sieht man die Dinger. Was halten Sie da davon?
Also es ist natürlich super praktisch, genau aus dem Aspekt, den Sie eben nannten, weil das ganz viel Gepäck spart. Es nimmt so ein bisschen die Kommunikationsebene des Buches weg, weil wenn mir im Flugzeug neben mir jemand sitzt oder in der Bahn jemand gegenüber sitzt mit einem Buch in der Hand, dann kann ich ja gucken, was ist es für ein Buch, oder wenn ein Buch auch zugeschlagen auf dem Tisch liegt, dann kann ich ja allein über das Buch an sich, über die Covergestaltung, über den Titel ins Gespräch kommen, oder gerade in der Bahn, wenn ich sehe, ach, das ist ein Buch, das ich auch gelesen habe, dann sagt mir ja manchmal, ah, das habe ich auch schon gelesen. Und man schafft eine kurze Ebene der Begegnung und die fehlt mit dem E-Book, einfach weil in dem Moment, in dem das E-Book aus ist, ist es schwarz und ich weiß gar nicht, welche Schätze darin enthalten sind. Also ich selber muss sagen, wir haben einen E-Book-Reader und ich nutze den auch, aber lieber habe ich, da bin ich konservativ, tatsächlich das Buch und habe auch dieses haptische, sinnliche Erleben und auch tatsächlich so das Sehen, wie ich im Buch voranschreite, dieses Erfolgserlebnis, das genieße ich tatsächlich, wenn ich das Buch in der Hand habe, intensiver, als wenn ich einen E-Book-Reader in der Hand habe.
Und Bücher haben auch so einen eigenen Geruch. Man muss feststellen, ich weiß es nicht, es ist einfach so, dass ein Liebesroman anders riecht als ein Krimi oder so. Es ist einfach so, also zumindest für mich.
Ja, ich glaube, das ist, weil wir selber dann anders ausdünsten, weil wir selber dann in eine andere, in einen anderen Modus versinken und das überträgt sich aufs Buch.
Absolut. Genau. Absolut, absolut.
Ob wir eben freudig gestimmt sind, erotisiert sind oder ob wir in so einer Angstsituation sind, wenn man Thriller liest. Genau, oder natürlich, wenn man ein Sachbuch in der Hand hat, weil man ein Thema bearbeiten will.
Gehen wir nochmal auf Ihren Beruf zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Wie beraten Sie die Leute in Ihren Seminaren, die Teilnehmer, die zu Ihnen kommen? Was erhoffen die sich von Ihnen und was geben Sie ihnen mit auf den Weg?
Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, zu welchem Thema ich eingeladen werde. Letzte Woche zum Beispiel, da war ich in der Bibliothek in Ludwigsburg, da standen Pappbilderbücher im Mittelpunkt. Und klar, wenn ich Pappbilderbücher habe, das sind primär für die Zielgruppe 0- bis 3-Jährige. Da geht es natürlich darum, was steckt da alles drin über Schnuller und Katze und Nuckelflasche hinaus. Zu sehen, wie kann ich quasi schon in so einem kleinformatigen Buch, das nur 20 Seiten hat, wie kann ich da das Denken anregen und die Kinder auch schon auf andere Phasen ihres Lebens vorbereiten und da Querverbindungen schaffen. Wenn ich Fortbildungen für Erziehende habe, da ist natürlich auch immer das Thema oder die Frage, steht ein spezielles Thema im Mittelpunkt, also Bücher, die Kinder stark machen zum Beispiel, wo es dann so um persönlichkeitsstärkende Elemente geht, oder steht ein Sachthema im Mittelpunkt. Ich hatte vor einiger Zeit einen große Veranstaltung zum Thema Natur und Umwelt, jetzt natürlich auch im Zuge der Klimaveränderungen. Da geht es dann darum, quasi eine Vorsondierung zu machen, den Markt zu überblicken, eine Vorauswahl zu treffen und dann die Menschen zu beraten, zu sagen, worin liegen die Stärken des Buches, die Schwächen des Buches, wie kann man dann zum Beispiel auch handlungsorientiert mit Schülerinnen und Schülern damit arbeiten. Wie kann man es einsetzen im Unterricht? Also das hängt immer ein bisschen davon ab, wer mich bucht und welche Erwartung dahinter steckt. Und bei Erwachsenen ist natürlich dasselbe dann auch. Mhm. Für welchen Anlass suche ich Literatur? Und dann fange ich an zu überlegen und zu beraten.
Und wer kommt zu Ihnen?
Da ja mein Schwerpunkt tatsächlich die Kinder- und Jugendliteratur ist, sind es Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also in Schulen, Schulbibliothekare, Ehrenamtliche in Schulen, natürlich auch Lehrende, Erzieherinnen und Erzieher dann im Kita-Bereich oder Krippenbereich. Das ist schon so das Gros derer. Und bei den freien Veranstaltungen, da kommen alle Menschen, die selber einen Zugang zu Literatur haben und die merken, ein Buch zu lesen oder sich mit Büchern zu beschäftigen, oft auch nur einem Thema zuzuhören, bei dem Bücher die Grundlage bilden, das tut ihnen gut und die kommen. Also das ist ein ganz breites Spektrum, wobei ehrlicherweise sind mehr Frauen als Männer.
Ich meine auch, dass mehr Frauen lesen als Männer, oder? Ist das so ein Vorurteil?
Also ich gehe jetzt mal ganz sachlich von meinem Literaturkreis aus, von dem ich ja schon sagte, dass ich in dem seit fast 20 Jahren bin. Das sind auch deutlich mehr Frauen als Männer. 2/3 Frauen und 1/3 Männer, aber doch immerhin 2:1 das Verhältnis. Es gibt auch Literaturkreise, das sind nur Frauen. Klar, es ist tatsächlich so, dass Lesen ja auch in der frühen Kindheit, die Erfahrungen, die Kinder machen, doch nach wie vor sehr von Frauen besetzt ist, wie ja überhaupt die Phase der frühen und mittleren Kindheit überwiegend von Frauen geprägt ist. Und da fehlen einfach immer noch männliche Lesevorbilder. Und das zieht sich so ein bisschen wie einen roten Faden durch, wobei ich nicht sagen will, dass Männer nicht lesen. Also ich kenne genug Männer, die gerne lesen und die absoluten Zugang zur Literatur haben. Und wenn man jetzt die Verlagsbranche oder die Buchbranche betrachtet, gibt es natürlich auch viele Männer darin, keine Frage. Es gibt ganz viele Autoren, die schreiben. Aber so auf den ersten Blick wirkt die Branche tatsächlich eher von Frauen dominiert, wobei ich mich, wie gesagt, immer sehr wehre, solche Zuschreibungen sehr zu verallgemeinern.
Ja, wenn man so zurückblickt, sind ja die großen Schriftsteller immer Männer gewesen, ne? Und in den früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten war ja der Zugang zum Buch eigentlich nur dem Mann vorbehalten,
genau,
weniger der Frau.
Genau, lag natürlich auch an der Gesellschaftsform, dass es ein Patriarchat war, ja. Und die Frauen gar nicht die Chance hatten und sich Frauen, die dann geschrieben haben, George Sand zum Beispiel, die mussten sich dann auch Widrigkeiten aussetzen und wirklich dem sich auch bewusst entgegenzusetzen. Aber das hat sich ja glücklicherweise geändert, zumindest in unserer Kultur des globalen Nordens. Da kann man ja schon davon ausgehen, dass die Frauen wirklich gleichberechtigt sind und genauso den Zugang zur Literatur haben. Und vielleicht haben sie sich das dann, was die Leserschaft anbelangt, einfach erobert und da auch ein Terrain besetzt und da auch mal Männern was abstreitig gemacht, was ja vielleicht auch kein Fehler wäre.
Ja, ich denke mal, früher war es ja dann doch viel im Kloster und so, ne? Die Mönche, die dann auch die Schriften verfasst haben und dadurch ja schon den Frauen das total verwehrt war.
Genau.
Ne? Ja. Ich wollte Sie mal fragen, ich habe gelesen auf der Homepage, als ich recherchiert habe, Verbindung zu Lockstofftheater. Da gibt es wohl ein Theater, also da, Oder dann nehme ich die nächste Frage, habe ich vielleicht falsch recherchiert. Elternzeitschrift Luftballon. Mhm.
Also das Lockstoff, da weiß ich jetzt gerade irgendwie tatsächlich nicht.
Da taucht
nicht.
Ihr Name also, auch auf. Und zwar, das ist ein Theater. Und
das ist ja spannend.
Da wird mit Ihnen auch in Verbindung gebracht. Allerdings ist es nicht auserzählt worden. Von daher wollte ich, dass Sie jetzt darauf ansprechen, ob Sie Theaterstücke schreiben.
Nein, ich schreibe keine Theaterstücke. Also ich habe so eine ganz dunkle Idee, wie das entstanden sein könnte. Aber das würde ich eher Google zuschreiben und wie miteinander quasi verknüpft wird, wenn entweder Theater Lockstoff oder ich die jeweiligen Seiten im Internet, die auf der Homepage zugrunde liegen, wenn man die nicht sorgfältig beschriftet, also diese Unterüberschriften, würde ich eher sagen, das liegt daran. Aber zur Elternzeitung Luftballon, da kann ich was sagen. Für die habe ich viele Jahre tatsächlich geschrieben, also habe Artikel recherchiert und geschrieben und habe einen literarischen Newsletter mit Kinder- und Jugendliteratur verfasst und über viele Jahre tatsächlich auch Buchrezensionen auf deren Homepage, nicht auf der Homepage, in der Zeitung selber veröffentlicht. Mhm. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren nimmer, aber diese freundschaftliche Verbindung zum Luftballon, die gibt es immer noch und am Samstag ist in Stuttgart eine Messe für angehende Erzieherinnen, eine Jobmesse, also Erzieherinnen und Erzieher, und da mache ich tatsächlich auch einen Kurzworkshop wieder zum Thema Bilderbuch.
Ja, wenn man sich so direkt nicht damit befasst, finde ich das ja ganz gut, dass es so eine Elternzeitschrift gibt, die den Eltern auch in der heutigen Zeit noch, trotz dem ganzen Internet, trotz der Freiheit, die man hat zu recherchieren, auch da nochmal an die Hand gibt und auf Wege bringt, die man vielleicht vorher sonst gar nicht von selber erforschen könnte. Ne?
Ganz genau. Und was das Besondere am Luftballon ist, ist ja auch, dass sie tatsächlich unentgeltlich ausgelegt wird. Sie liegt in Schulen, in Kindertagesstätten, Hallenbädern, also allen Orten aus, wo Menschen ein- und ausgehen. Ich glaube, sie liegt sogar hier im Krankenhaus auch aus. Und das ist tatsächlich der Hintergrund, weil die Herausgebenden, die beiden Ehepaare Münz und Rees, das möchten, dass alle Menschen unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund her sich eine Familienzeitung leisten können, sich mit Erziehungsthemen auseinandersetzen können und wirklich auch Zugang zu Veranstaltungstipps haben für Familien, denn als der Luftballon entstanden ist, da hatten ja längst auch noch gar nicht alle Menschen selber Computer oder Internet zu Hause. Das heißt, manche Menschen hatten deshalb auch von vornherein gar keinen Zugang zu Veranstaltungshinweisen und das haben sie sich zur Aufgabe gemacht, das eben wirklich in der Region dann zu bündeln und mit erziehungshelfenden oder unterstützenden Tipps zu verbinden.
Im Klinikenradio, Frau Knieling, die Zeit läuft so schnell vorbei, Sie müssen unbedingt nochmal kommen. Ihr Thema ist so interessant und Sie sehen die Blätter vor mir, sind alles noch Fragen, die wir nicht stellen können. Aber ich möchte gern fragen, was bedeutet das Wort im Lied? Wir haben jetzt vom Herbert Grönemeyer ein Stück gehört, Sekundenglück. Es hat sehr viel mit der Verarbeitung des Todes seiner Frau zu tun. Wie wichtig ist ein Wort in einem Lied?
Ganz wichtig, weil das Wort ja immer seine Wirkung entfaltet, ob im Buch, im Gedicht, im Lied. Dem Lied zugrunde liegt ja der Text, der quasi ein Gedicht ist, ein vertontes Gedicht. Und wenn das dann mit Musik unterlegt wird, dieser Text hat ja eine doppelte Wirkung. Das Wort wirkt und durch die Musik kriegt es einen Katalysator. Und das ist, glaube ich, auch der Aspekt, der gerade das Album von Herbert Grönemeyer, was nach dem Tod seiner Frau entstanden ist, für viele Menschen, die eine ähnliche Situation erlebt haben, die auch eine wichtige Bezugsperson verloren haben, das zu so einem großen Trost hat werden lassen, weil sie sich verstanden gefühlt haben und gemerkt haben, da ist jemand, der drückt aus, wozu mir selber die Worte fehlen und ich fühle mich verstanden. Und dieses Verstanden, sich zu fühlen, entlastet ja auch, weil man merkt, ich bin nicht alleine und es ist nicht blöd oder unnormal, diese Erfahrungen zu haben, sondern sie sind menschlich, sie sind Teil des menschlichen Lebens, zu trauern, wenn man jemanden verliert, um bei dem Beispiel zu bleiben, und dann zu erfahren, anderen geht es auch so. Das entlastet und ist ein kleines Stückchen wie so ein Mosaikstein auf dem Weg, die Trauer irgendwann so zu verarbeiten, dass sie nicht mehr das ganze Leben bestimmt, sondern dass sie ein Teil des eigenen Lebens ist, aber nicht immer der dominante Teil des Lebens.
Mhm. Musikgeschmack zu Hause, ein Thema. Sind Sie da in einer Übereinstimmung oder kommt es da schon zu Differenzen?
Das kommt drauf an, mit wem in Übereinstimmung. Also mit meinem Mann bin ich meistens in großer Übereinstimmung, mit meinem Jüngsten eher nicht immer. Mit unserer Tochter wäre ich auch, oder gab es auch immer eine große Übereinstimmung. Das hängt immer ein bisschen so von den Phasen ab. Mein Mann hört morgens immer Radio. Das bräuchte ich jetzt nicht jeden Morgen, aber wir können uns da gut arrangieren, und mein Mann hört SWR1 immer morgens, und letzte Woche oder vor 2 Wochen war es ja schon, als diese Hitparade war, da wird immer meine Toleranz gefragt, weil morgens dann immer so Hardrock-Lieder zu hören, das brauche ich überhaupt nicht, aber ja, da übe ich mich dann auch in Toleranz. Und wenn jetzt mein Mann irgendwie Musik hören will und mir überhaupt nicht danach ist, dann kann man ja auch in unterschiedliche Zimmer gehen.
Genau. Aber sie spiegeln unser Bild zu Hause wieder, ja. Bei mir war auch morgens dann schon SWR 1 aufgetreten. Und mein Mann, der ist da auch nicht so ganz. Naja, okay. Gehen Sie eigentlich mit dem Buch abends ins Bett?
Jein.
Sehr intime Frage, Entschuldigung.
Genau. Ja, also ich habe immer Bücher auf dem Nachttisch liegen. Ich schreibe, auch wenn ich Tagebuch schreibe, oft abends im Bett. Aber ich lese tatsächlich nicht jeden Abend im Bett, weil ich oft leider viel zu spät ins Bett gehe und dann einfach auch zu müde bin. Und wenn ich aber früh ins Bett geht, dann genieße ich das total, noch eine Weile zu lesen, bis mein Mann dann auch kommt.
Mhm. Kann man da abschalten, wenn man sich so ein Buch mitnimmt? Ist es beruhigend? Ist es für den Schlaf geeignet?
Ja, absolut. Ja? Also ich empfehle auch immer, wenn jemand nicht schlafen kann, lesen. Also es gibt natürlich auch Bücher, das kenne ich auch, so Page-Turner. Dann liest man blöderweise bis 2. Dann war es auch nichts mit mal länger schlafen. Aber meistens sind Bücher doch gute Schlafmittel, und wenn man ein langweiliges Buch liest, dann sowieso. Das merke ich immer. Wenn ich beim Lesen schnell einschlafe, dann ist es ein Buch, das mich nicht wirklich anspricht. Mhm. Dann wirkt es wie eine Schlaftablette.
Woher kommt Ihre Begeisterung für das Buch oder für die Geschichten in dem Buch?
Also das liegt sicher daran, dass mir Menschen wichtig sind und menschliches Leben einfach in den Büchern enthalten ist, die Geschichten in den Büchern stecken. Das andere ist sicher natürlich auch in meiner eigenen Biografie begründet. Meine Familie hat einen schweren Schicksalsschlag gehabt, da war ich 8 Jahre alt. Ich denke heute, es war super, dass ich das schon lesen konnte, weil das hat unsere Familie in eine große Sprachlosigkeit geführt, und ich konnte mich tatsächlich durch das Lesen in eine andere Welt träumen, und das hat mir gut getan, und das habe ich, glaube ich, immer gesucht dann wieder in den Büchern, und hat letztlich meine Liebe zur Literatur dann auch über die Pubertät, wo ich natürlich auch nicht immer nur gelesen habe, aber immer am Leben erhalten und mir den Zugang als was sehr Wichtiges, wirklich auch im Sinne einer Ressource spüren lassen. Mhm.
Sollte man im Anführungszeichen hohen Alter noch zum Buch greifen?
Immer, immer.
Ja?
Auf jeden Fall. Bücher haben kein Verfallsdatum. Und es gibt ja auch Menschen, die gehen tatsächlich in Senioren- und Pflegeheime und lesen da denjenigen vor, die selber vielleicht nimmer lesen können, weil sie eine Sehschwäche haben. Oder auch in der Begleitung von demenziell Erkrankten gibt es ja tatsächlich diese Erfahrung, dass durch den Akt des Vorlesens die Menschen in so eine ganz entspannte Form kommen und oft auch so kurze Wachmomente haben und so, sie so eine kurze Erinnerung haben. Also ich würde sagen, es ist nie zu spät, zum Buch zu greifen. Und ich finde auch beim Lesen trifft dieser Satz, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr überhaupt nicht. Man kann wirklich auch als Erwachsener oder als alter Mensch zum Buch greifen. Es wird am Anfang schwer fallen. Das ist wie wenn ich 40 Jahre keinen Sport getrieben habe und jetzt anfange Sport zu treiben. Man muss reinkommen. Es wird einem nicht gleich leicht fallen, aber man kann ja auch mit kurzen Geschichten anfangen. Es gibt wunderbare Novellen oder tatsächlich Gedichte, Balladen und dann so langsam steigern. Ich würde jetzt nicht gleich mit Goethe anfangen, ja, oder weil Sie vorher Umberto Eco nannten. Das würde ich jetzt eher nicht empfehlen, aber was Kurzes, vielleicht auch was Leichtes, was Humorvolles, das trägt und die Motivation, es geschafft zu haben, die stärkt dann auch wieder zum nächsten Buch zu greifen.
Wie tolerant können Sie einem falsch angewandten, gesprochenen Wort oder einer Schrift gegenüber sein?
Da bin ich leider gar nicht tolerant. ja, also Verletzungen sind natürlich dann was, dann fühlt man sich selber verletzt und verletzt dann auch umgekehrt, was meistens nicht gut ist, weil es dadurch eigentlich alles immer schwieriger statt besser macht. Und wenn Dinge dann bewusst falsch dargestellt und verdreht werden, also was wir ja jetzt auch zum Teil in den Medien mit den Fake News erleben, das finde ich wirklich auch bedenklich, weil das drückt ja auch aus, wie ich mit Sprache, mit Worten auch manipulieren kann, auch wenn ich Dinge dann bewusst falsch hinstelle. Und da ist natürlich auch ein Vorteil, wenn ich lesen kann und gut lesen kann, dann kann ich auch Dinge hinterfragen. Fragen und komme vielleicht manchen oder gehe manchen Sachen nicht so auf den Leim, fall also nicht so drauf rein, versuche selber nochmal zu überprüfen und zu recherchieren, als wenn ich es nicht kann. Aber bei den schriftlichen Falschdarstellungen ist natürlich deutlich einfacher, Dinge zu berichtigen. Kennt man ja auch aus der Zeitung, dann steht eine Richtigstellung und gut ist. Und wer es nicht gelesen hat, gut, dann ist es halt so. Aber bei so unbedacht gesagten Worten ist es natürlich oft viel schwerer. Und ich denke, das kenne ich, das kennen Sie, das kennt auch jeder und jede Hörende, dass solche Worte oft ganz lange Narben und Wunden nach sich ziehen und man da auch einen Modus finden muss, um darüber hinwegzukommen und ja, auch die Menschen, die es gesagt haben, nicht nur auf das zurückzuführen, sondern auch ihnen zuzugestehen, dass sie es vielleicht auch unbedacht gesagt haben. Mhm. Also wenn es jetzt nicht absichtlich verletzend war.
Was wünschen Sie der Zukunft, dem Wort und dem Buch?
Dem Wort wünsche ich, dass es vielleicht tatsächlich mit mehr Bedacht und Achtsamkeit benutzt wird, also dass ich mir sowohl als Sprechende als auch als Schreibende bewusst bin, welche Spuren ich auslege. Und dem Buch wünsche ich einerseits einfach auch ein bisschen Genügsamkeit, dass vielleicht zum einen weniger Bücher erscheinen, weil man dadurch auch viel mehr Möglichkeit hat, das, was erscheint, wahrzunehmen und zu lesen. Und dann, dass die Bücher vor allem die ihre Lesenden erreichen, die Herzen der Lesenden auch auf der Sachebene natürlich, damit sie ihre Wirkung entfalten können und wirklich Toleranz, haben Sie vorher angesprochen, für Toleranz und Offenheit und auch für ein gutes Lebensgefühl beitragen können.
Ganz herzlichen Dank, Barbara Knilling, für den interessanten Abend. Hat Spaß gemacht. Viele Fragen hätten wir noch. Wir möchten uns mit einem Stück vom Himmel von Ihnen verabschieden. Sie haben sich das auch gewünscht, zumindest die Sängerin ist Ihnen...
Genau, ist eine meiner Lieblingssängerinnen.
Genau, und da haben wir ein Stück rausgesucht. Sie hat ein Stück vom Herbert Grönemeyer auch neu interpretiert und das, mit dem wollen wir uns bedanken bei Ihnen, dass Sie heute unser Gast gewesen sind.
Herzlichen Dank. Vielen Dank, gerne.